Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der Glückfinder in Essen. Und jetzt musste ich echt überlegen, wie ich meinen heutigen Gast, bei dem ich zu Gast sein darf, vorstelle. Und ich bin noch so geflasht, muss ich echt sagen, von dem, was er mir eben so erzählt hat und was er so alles macht, dass ich einfach sage, ich bin in Essen zu Gast bei Reinhard Wiesemann.
Herzlich willkommen.
Genau, dem Gründer des Unperfekthauses. Vielen Dank, dass du geeinigt, dass du dir Zeit genommen hast, mir das Interview zu geben und mit uns deine Geschichte zu teilen. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Mühe, hier hinzukommen. Du bist ja nicht so ohne aus der Schweiz.
Ja, das stimmt. Und es hat sich, ganz ehrlich, jeder einzelne Kilometer gelohnt. Es war unbeschreiblich interessant, sich mit dir bis jetzt schon auszutauschen. Und ich freue mich wahnsinnig jetzt auf diesen Podcast, darf ich sagen. Reinhard, bei dir hat alles damit angefangen, dass du zu Hause in deinem Elternhaus von deinen Eltern im Keller einen Hobbyraum zur Verfügung gestellt bekommen hast und deine Eltern gesagt haben, so, hier kannst du jetzt quasi kreativ frei schaffen.
Genau.
Mhm. Und das hast du gemacht.
Genau. Das Schöne war die Freiheit. Mhm. Ich hatte erst mit Chemie angefangen, das war mir dann aber zu teuer, weil nach jedem chemischen Experiment hat man die Zutaten ja verbraucht.
Ja.
Da musste man wieder neue kaufen, das konnte ich mir als Schüler nicht leisten.
Ja.
Und dann habe ich ganz schnell umgesattelt auf Elektronik.
Mhm.
Bin auf Schrottplätzen rumgelaufen, habe alte Radios auseinandergebaut und hatte dann meine Bauteile.
Mhm.
Das Schöne bei der Elektronik ist eben, dass man die Sachen weiterverwenden kann. Man hat irgendwas gebaut und das hat dann funktioniert oder auch nicht. Und dann hat man alles wieder auseinanderbauen können und ohne, dass man Geld aufwenden musste, konnte man was Neues machen.
Mhm. Und du hast mir vorhin so schön gesagt, du konntest dort deinem kreativen Schaffen nachgehen, aber hast im Rahmen dessen, wie man jetzt umgangssprachlich sagen würde, den Raum zerlegt. Also du hast wirklich, also wirklich geschafft.
Das Schöne war, ich konnte mich wirklich auf die Sachen konzentrieren, die ich tun wollte und ich musste keinen Rücksicht auf den Raum nehmen.
Mhm.
Also es war zwar ein brandneu gebautes Haus, ein Hobbykeller, der so halb aus der Erde rausguckte, also auch hell war, taghell. Mhm. Alles frisch, Erstbezug und dann habe ich angefangen zu löten und Möbel zu bauen. Erstmal, also so Arbeitstische habe ich so recht gesägt und so.
Mhm.
Dann habe ich mit Amateurfunk angefangen, habe dann Löcher durch die Wand gebohrt, weil ich dann im Garten dann irgendwelche Amateurfunkantennen gelegt habe. Und dann wollte ich irgendwelche Sensoren nach draußen legen. Dann habe ich die Fensterrahmen auch noch durchbohrt.
Ja.
Und meine Eltern haben mich einfach machen lassen, sodass ich mich also wirklich auf die Sache konzentrieren konnte und keine Rücksicht auf den Raum nehmen musste.
Okay.
Und das war genau richtig.
Und das war genau richtig. Denn daraus ist dann entstanden, du hast dann sehr früh angefangen, Dinge zu entwickeln.
Genau.
Dinge zu erfinden.
Genau, ich habe dann eigene Schaltung entwickelt, elektronische Schaltung zunächst mal. Computer waren damals noch nicht so richtig, jedenfalls nicht in Reichweite von Privatpersonen, geschweige denn Schülern.
Mhm.
Und ich habe dann kleine Schaltungen gebaut. Dann kamen so die ersten Computer raus. Den ersten Computer habe ich mit einem Freund zusammen komplett selbst gebaut.
Mhm.
Und habe dann die Sachen, die ich entwickelt hatte, habe ich beschrieben in Fachzeitschriften, Aufsätzen.
Mhm.
Und ja, dann kamen Bestellungen, dann wollten die Leute die Sachen, die ich in der Fachzeitschrift beschrieben hatte, kaufen.
Mhm.
Ich war erstmal ganz verdutzt. Ich war ja Schüler.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, Bausätze zu verkaufen.
Mhm.
Irgendwann nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten hatte mein Vater mich da angesprochen und meinte, ich müsste jetzt aber mal dringend Gewerbe anmelden.
Mhm.
Das wäre total illegal, was ich da machte.
Mhm.
Und habe ich dann auch gemacht. Und hatte dann zunächst mal große Angst vor der Handwerkskammer, weil ich dachte, ich hatte ja, war ja kein Meister, kein Ingenieur, gar nichts.
Mhm.
Das war aber kein Problem. Wäre auch kein Problem geworden, weil ich habe immer eigene Produkte gemacht. Ich habe nicht repariert oder so, ich habe kein Handwerk ausgeübt, sondern die Sachen, die ich selbst entwickelt hatte, die habe ich halt verkauft.
Mhm.
Das wurde dann immer mehr. Hatte gleichzeitig von Elektrotechnik angefangen zu studieren.
Mhm.
Da hatte ich dann nach ein paar Semestern aber keine Zeit mehr zu. Da hatte ich schon 4 oder 5 festangestellte Mitarbeiter.
Mhm.
Da war ich so 22 oder so.
Mhm.
Und dann habe ich im Studium aufgehört. Hatte mir gedacht, ich mache jetzt mal erst meine Firma und später mache ich damit im Studium weiter.
Mhm.
Das war natürlich nie so geworden.
Mhm.
Studium habe ich nie wirklich abgeschlossen.
Ja.
Kein Diplom, gar nichts.
Ja. Ja.
War auch nie nötig. Wir haben dann später bis zu 50 Mitarbeiter gehabt.
Mhm.
Die Firma gibt's immer noch, läuft gut.
Mhm.
Ich habe mich dann irgendwann da rausgezogen.
Okay. Die Firma gibt's immer noch, die Firma läuft gut, die Firma stellt Produkte her, die du, ich sag jetzt mal, erfunden hast, entwickelt hast. Und dann kam bei dir ein zweiter Schritt, dass du hier in Essen, wo wir jetzt heute sind, ein Gebäude gekauft hast und gesagt hast, dort möchte ich lauter, und jetzt sage ich meine Formulierung, Hobbyräume reinmachen, wie ich sie früher hatte, wo kreative Freischaffende reinkommen können für wenig Geld beziehungsweise für umsonst, für kein Geld, und ihren kreativen Schaffen, ihrem kreativen Werken freien Lauf lassen können.
Genau. Das, was du da beschreibst, ist das Unperfekthaus.
Ja.
Das habe ich dann 2004 gegründet, nachdem ich kurz vorher schon entschieden hatte, dass ich keine richtige Lust mehr hatte zur Elektronik.
Ja.
Ich habe das eben, seit ich 12, 13 bin, habe ich intensiv Elektronik gemacht.
Mhm.
Und 1999 hatte ich ein ganz starkes Gefühl, mach mal was anderes. Also das ist intensiv Elektronik, macht ganz, ganz viele Jahre lang, und du musst nicht dein ganzes Leben lang nur Elektronik machen, kannst auch mal was anderes machen.
Ja.
Und dann habe ich ja erst das Linux-Hotel gegründet hier in Steele, da machen wir Schulungen für freie Software. Und dann eben das, was du gerade beschrieben hast, das, das sogenannte Unperfekthaus.
Ja.
Schöne Beschreibung, also eine Ansammlung von Hobbyräumen, wo jeder machen kann, was er will. Großes Haus, 5000 Quadratmeter, mitten in der Innenstadt von Essen, in der Fußgängerzone, ehemaliges Kloster, stand lange leer, konnte man dann billig kaufen. Und wir haben inzwischen 1200 angemeldete Kreative da, die nach eigenen Kriterien tun, was sie wollen. Es gibt ja nur drei Regeln. Kreativ, interessant und legal müssen die Dinge sein.
Mhm.
Und keiner bewertet, keiner sagt, das ist aber nicht angemessen, nicht niveauvoll, was du machst. Oder das, was du machst, da stehen wir aber nicht hinter, das darfst du hier nicht machen. Sowas gibt es alles nicht.
Mhm.
Wir haben Unmengen an Projekten im Haus, die sich teilweise widersprechen. Wir haben zum Beispiel Universitätsprofessoren und Ärzte, die treffen sich einmal im Monat zu einer Skeptikerrunde, schimpfen da über Esoteriker und Heilpraktiker und Homöopathie, und das ist alles ganz furchtbar. Und daneben haben wir aber auch die Heilpraktiker und die Homöopathen und die Handaufleger und was es so alles gibt. Und da gibt es viele Beispiele, wo völlig getrennte, also Menschen, die normalerweise ganz getrennte Lebenswege gehen, die sich normalerweise nicht begegnen, die vielleicht sogar aus Angst voreinander die Straßenseite wechseln, wenn sie auf der Straße begegnen, die sind im Unperfekthaus alle gleichzeitig, machen alle ihr Ding, jeder respektiert einander, wir haben keine Gewalt, kein Vandalismus, wir haben fast keine Diebstähle und wir haben 100.000 Gäste pro Jahr ungefähr.
Genau, das ist nämlich der interessante Part. Das Unperfekthaus kann von freischaffenden Künstlern, können sich dort Ateliers, Räume mieten und dort freischaffend arbeiten.
Die kriegen die kostenlos.
Entschuldigung, kostenlos. Ich bin immer noch in der alten Welt. Ich bin immer noch total, dass es sowas gibt, ist, kam in meinem Modell von Welt bis vor 3 Stunden nicht vor. Von daher bin ich immer noch, verzeih mir, sei nachsichtig. Aber auf der anderen Seite ist ein weiterer Bestandteil, dass Publikumsverkehr herrscht. Also das ist nicht so, dass man die Räume bekommt und quasi abschließt und dann für sich ist und dann Dings, sondern die Räume sind offen, so dass also jeder, der möchte, kommen kann und den Künstlern, den freischaffenden Malern, Schmuckherstellern, was auch immer, Schreinern, Metallbauern, über die Schulter gucken kann bei der Arbeit.
Genau, das ist das Prinzip. Also der Gedanke ist im Grunde ein Tausch, aber ein ganz besonderer Tausch, wo man eigentlich nichts hergibt. Also kreative Menschen Raum zu geben, das hört sich immer so gut an. Die kriegen bei mir kostenlose Räume, können machen, was sie wollen. Hört sich fantastisch an. Ist aber eigentlich nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, dass die Leute, die irgendwelche Träume haben, irgendwelche Projekte verwirklichen, sich ausprobieren wollen, eine Firma gründen wollen, als Künstler bekannt werden wollen, dass die bei mir im Publikum finden. Das ist der wichtige Punkt im Unperfekthaus. Dass da halt Unmengen an Menschen rumlaufen, die Rückmeldungen geben, die auch mal was kaufen, die Künstler engagieren, die einen Programmierer in Auftrag geben und so weiter. Und das ist der Punkt, womit man, glaube ich, Kreativen am meisten helfen kann. Ein einfacher Raum, der ist leicht zu kriegen heutzutage. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland stehen auch eine ganze Menge Räume leer. Gerade auch in den Innenstädten oder Fabriken, die dicht gemacht worden sind. Also einen Raum zu kriegen, wenn ich nett morgen irgendwo anrufe, bei so ein paar Immobilienmaklern oder Hausverwaltungsfirmen und ich sage, ich bin Kreativer, ich passe auf eure Räume auf und kann ich mal so für ein halbes Jahr lang irgendwelche leerstehende Räume kriegen, wo ich dann mich austoben kann. Ich wette, die kriege ich auch umsonst. Da muss man einfach nett sein und einfach mal den Mut haben zu fragen. Aber dann bin ich da alleine. Dann mache ich da mein Ding. Niemand sieht mich. Ich habe überhaupt keine Chance, irgendwie entdeckt zu werden oder auch mal Geschäfte zu machen, Sachen zu verkaufen. Und da ist es Unperfekthaus eben anders. Die Kreativen kriegen halt diese kostenlosen Räume, müssen dafür aber etwas tun, was für Zuschauer interessant ist. Das machen die sowieso. Also wenn ich kreativer bin und ich male oder ich erzeuge irgendwelche interessanten Dinge oder ich mache Diskussionsrunden oder ich bin von der politischen Partei oder ich bin Weltverbesserer oder ich bin Skeptiker, das sind ja alles Tätigkeiten, die auch nach außen gerichtet sind. Da freut sich ja jeder, wenn da Fremde dazukommen. Das heißt, meine Bedingung im Unperfekthaus, ihr müsst etwas tun, was für Besucher interessant ist. Das ist überhaupt nicht schlimm für diejenigen. Das ist ja gerade, die wollen ja etwas tun, wo Besucher mit angezogen werden. Das ist dann die andere Seite des Unperfekthauses, dass eben Besucher reinkommen, die zahlen Eintritt und kriegen dafür kostenlose Getränke. Das geht nach Zeit, also 5 Stunden lang kosten 6,50 Euro für die Besucher. Können in den 5 Stunden überall rein, weil die Kreativen sind halt alle offen und interessiert an Publikum. Haben einen wunderschönen Tag oder Abend, erleben und
können Sachen, trinken.
Können trinken, aber alkoholfrei. Ja, Alkohol geht extra. Ja. Und gibt auch eine tolle Küche. Wir haben Buffets überall und man kann fantastisch essen, kann Geburtstage feiern, Betriebsfeiern haben wir. Wir haben Seminare im Haus. Und die Leute gehen einfach ins Unperfekthaus, weil sie Zeitgenossen entdecken wollen und Denkweisen und Produkte und Bilder und so weiter, die man so nicht findet. Dann kommt man zusammen und das ist für beide Seiten interessant. Und die Besucher finanzieren das halt durch ihre gastronomischen Ausgaben oder übers Eintrittsgeld. Und die Kreativen tun, was sie wollen, zahlen in Anführungsstrichen damit, dass sie etwas Interessantes tun, was sie sowieso tun, und haben die Chance, dass sie eben bekannt werden, dass sie was verkaufen. Und wenn sie uns nicht mehr brauchen, dann gehen sie halt woanders hin und mieten sich selbst Räume an. Wir sind nur für den Anfang eigentlich da. Solange man nicht bekannt ist, sich über jeden Besucher freut, da ist einem auch egal, wenn der Besucher vorher Eintritt bezahlt hat. Den hätte man ja sonst nicht. Wenn ich in irgendeiner Fabrik bin, in der leeren Fabriketage, da kommt ja keiner vorbei. Und die vielen Besucher, die mich im Unperfekthaus jeden Tag da entdecken, die hätte ich ja sonst nicht.
Ja. Total krass. Also ich war eben dort. Ich habe eben eine Führung bekommen durch das Unperfekthaus und ich kann es nur bestätigen. Ich bin nachhaltig beeindruckt. Es ist unglaublich, wie viel verschiedene Künstler und Handwerker dort Ateliers haben, was man dort anmieten kann, Proberäume für Bands. Gerade eben war ein Auftritt von der Band da, die dort quasi, ja, for free eigentlich, ja, for free spielt. Man geht dann hin und da hat man einen Live-Auftritt in der Band, die sehr gut war, also zumindest das, was wir jetzt kurz gehört haben. Die Besucher können kommen, können zuhören oder auch nicht. Die Band bekommt unmittelbares Feedback, ob ihre Musik gut ankommt oder nicht. Unten die Kantine, große Räume.
Und es gibt keine Bedingungen, also wenn man normalerweise als Band auf eine Bühne möchte und man bewirbt sich jetzt bei irgendeiner Kultureinrichtung oder soziokulturelle Zentren oder was es alles gibt oder in der Kneipe und sagt, ich würde gerne mal auf eurer Bühne spielen, dann fragen die alle, ja, wie bekannt bist du denn, seit wie vielen Jahren machst du das denn, hast du denn auch genug Fans und wir geben dir die Bühne nur, wenn auch einigermaßen sicher ist, dass viele Leute kommen. Ja. Das ist bei uns nicht so. Jeder, der möchte, der kriegt die Bühne. Wir sind für diejenigen da, die sich ausprobieren wollen, die auch Spaß das einfach machen. Das können auch berühmte Leute. Wir haben schon ganz berühmte Leute da gehabt, die es einfach fantastisch fanden, das Unperfekthaus. Und die haben da Auftritte gemacht bei uns in unserem kleinen Saal, die normalerweise in richtigen Profihallen passieren.
Faszinierend. Unperfekthaus, wir haben uns vorhin über den Namen unterhalten. Kurz, warum Unperfekthaus? Weil das Haus ist meiner Meinung nach eigentlich perfekt. Also es ist perfekt für das, was es tun soll. Es ist groß, es hat viele einzelne Zimmer, es hat eine gute Infrastruktur, es ist verzweigt, also man kann auch immer wieder noch einen neuen Raum entdecken. Aber du hast Unperfektheit eigentlich so definiert, dass du gesagt hast, wir müssen Unperfektheit akzeptieren, um Perfektheit irgendwann zu erlangen.
Genau, richtig. Also wir leben in einer Welt, die in den allermeisten Fällen doch sehr perfekt ist. Und ganz viele Menschen, die haben ein Leben, wo sie unperfekten Dingen überhaupt nicht mehr begegnen. Die kaufen irgendwelche Sachen in Läden, die wohnen in fertigen Wohnungen und alles, was einen so umgibt, sind an sich Produkte, die haben eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich, die man aber nicht mehr mitkriegt. Man hat das fertige Produkt und das ist an sich doch ziemlich perfekt. Und daneben gibt es aber die Welt der unperfekten Produkte, was ein Ingenieur zum Beispiel erlebt. Ingenieure sind, wenn sie in der Entwicklung arbeiten, Zeit ihres Lebens von unperfekten Produkten umgeben. Die machen nur unperfektes Zeugs, wenn sie neue Sachen machen. Und jedes Produkt, was heute so schick und perfekt geworden ist, das hat in seiner Anfangszeit, als es neu war, hat es eine Phase durchgemacht, wo es höchst unperfekt war. Also der erste Computer, die ersten Computer, ich habe damit ja angefangen, das sind gegenüber heutigen Produkten, sind das katastrophale, gebastelte, miese Produkte gewesen. Unperfekt. Die ersten Uhren, die ersten Autos, also als Daimler und Benz waren das ja, glaube ich, ihre ersten Autos gebaut haben, da lacht man doch heute drüber, diese Produkte. Das ist doch absolut unperfekt, total gebastelt. Und wir brauchen das Bewusstsein, dass jedes neue Produkt erstmal unperfekt anfängt. Und nur wenn wir das akzeptieren, dann kriegen wir auch neue Produkte. Wenn wir glauben, dass die Sachen immer sofort perfekt sind, dann entsteht nichts wirklich Neues, weil sich keiner traut, diese notwendige Unperfektionsphase durchzumachen.
Da wird dann quasi der Name zum Programm des Unperfekthauses. Traut euch, auch mal was Unperfektes zu machen, weil dadurch quasi nachher im Endeffekt das Perfekte.
Das ist der Anfang von neuen Dingen.
Wir brauchen
Freiräume für unperfekte Sachen, wo man auch oft gar nicht weiß, was dabei rauskommt. Also da darf man auch nicht immer nach einem Sinn fragen. Wissenschaft ist ja auch so. Da wird ja ganz viel geforscht. Man weiß ja nicht, was dabei rauskommt, aber man macht es trotzdem. Und hinterher kommen dann irgendwelche Ergebnisse raus, die total erstaunlich sind und die wir alle haben wollen. Und die Firma Google. Was basteln die wild rum? Die machen ein Produkt nach dem anderen, einfach nur, weil sie es interessant finden. Und hinterher überlegen sie, was daraus wird. Die haben das mit dem Unperfekten sehr gut kapiert. Merkt man auch daran, Google markiert ja sehr viele Produkte jahrelang als Beta-Stadium. Da steht immer Beta. Also Google Mail zum Beispiel. Das war, weiß nicht, wie viele Jahre war das immer im Beta-Stadium? Das ist unglaublich.
Das stimmt, ja. Faszinierend. Du selbst hast die Idee gehabt, du hast es angestoßen. War deine Vision, dein Traum, anderen Leuten den Hobbyraum zur Verfügung zu stehen mit Publikumsverkehr? Und hast dich.
Guter Ausdruck. Hobbyraum mit Publikumsverkehr. Klasse.
Hast dich dann aber zurückgezogen? Also, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du jeden Tag im Unperfekthaus stehst und sagst, keine Ahnung, ich heiße die Gäste willkommen oder führe sie rum oder mach den Getränkeverkauf, sondern das ist deine Idee, du hast es angestoßen und das ist signifikant für dich. Du hast immer eine gute Idee. Stößt sie an, dir fallen Dinge auf, die es so noch nicht gibt. Was typisch ist für einen Kreativen, sage ich jetzt mal, Dinge aufzugreifen, die es so noch nicht gibt, Dinge besser zu machen, die greifst du auf und stößt sie an, bis sie laufen. Und dann ist es so, dass du dann sagst, ich ziehe mich aber eher dann wieder zurück.
Genau, dann beteilige ich Mitarbeiter. Und also ich habe ja auch immer den Anspruch, ich möchte gerne Dinge aufbauen, die dauerhaft stehen und die möglichst auch Gewinn machen. Also ich finde, dass das Geld verdienen, ich bin ja so ein Gegner des Wortes oder. Geld verdienen ist für mich eine Dimension. Und diese Dimension ist erstrebenswert. Und wenn ich diese Dimension hinkriege, die Dimension Geld, dann habe ich etwas geschaffen, eine Struktur, die auch unabhängig von mir weiterlebt. Ich habe keine Lust auf Sachen, die immer am Tropf hängen. Ich möchte Sachen machen, die also sich finanzieren und die Geld verdienen, wo auch Leute von leben können, meine Mitarbeiter und ich natürlich auch. Ja, und wenn das dann läuft, dann mache ich das Nächste.
Und, was auch interessant ist, nichts zweimal.
Nichts zweimal, ja genau, da habe ich keine Lust zu. Also ich habe immer dann neue Ideen und mir ist auch wichtig, ich mache nur Sachen, die irgendwie mit meinem Leben zusammenhängen. Ich bin jetzt nicht einer von denen, die sich denken, es gibt da eine bestimmte Käufergruppe, die braucht das und das und für die mache ich das jetzt. Aber für mich ist das nichts. Solche Produkte mache ich nicht. Ich mache immer Sachen, wo ich ein Teil von bin und die ich selbst auch gerne hätte. Das Unperfekthaus ist eine unglaublich schöne Erweiterung meines eigenen Lebens. Man ist da in einem Strom von interessanten Leuten und man kriegt ständig Anregungen und der eigene Horizont wird erweitert und das ist unglaublich. Ich habe da Erlebnisse. Also ich war ja früher, ich war ja eigentlich nur der Technik. Ich war sehr ängstlich, auch Menschen gegenüber, die ich nicht so richtig kannte. Und viele von den Leuten, die im Unperfekthaus ein- und ausgehen, wenn ich denen früher begegnet wäre, dann hätte ich die Straßenseite gewechselt, weil ich gedacht hätte, gleich hauen die dich. Und da gibt es zum Beispiel so Erlebnisse. Da war ein Professor von der Uni im Ruhestand, der hat ein Buch geschrieben. Und dieser Professor hatte bei uns im Unperfekthaus auch ein Projekt laufen. Der hat da irgendwelche, also mit Steinen, Steine-Ausstellung und Besonderheiten von Steinen hatte der ein Projekt mitgemacht. Und lief dann ständig im Unperfekthaus rum, lernte natürlich auch viele andere Kreative kennen. Und dann braucht er plötzlich für sein Buch, braucht er ein Cover, ein Bild, eine Illustration für das Deckblatt seines Buches. Ja, und dann hat er im Unperfekthaus hat er einen gefunden, einen jungen Mann, gepierst, tätowiert, bis zum geht nicht mehr. Und hat ihn aber über seine Kunst kennengelernt und hat festgestellt, die Art von Illustration, die der junge Mann macht, das ist das, was ich für mein Buch haben will. Und da war es plötzlich egal, dass der eine ein in Ehren ergrauter Professor und der andere ein gepierster junger Mann war. Die haben halt zusammengearbeitet und das Buch ist dann gedruckt worden. Und da gibt noch ein krasseres Beispiel. Da war vor Jahren mal eine Szene oben auf unserer Dachterrasse im Sommer. Da stand ein halbnackter junger Mann, kurzer Hose, auch gepierst bis zum geht nicht mehr, neben einer Ordensschwester in voller Montur. Also richtig die schwarze, schwarz-weiße Kleidung mit so einem Käppi oben drauf und strenger Haarschnitt. Und die beiden hatten einen Spaß miteinander. Die standen da nebeneinander und lachten sich an und die Szene habe ich fotografiert.
Oh, Wahnsinn, cool. Cool.
Hinterher stellte sich raus, dass der Gepierste ein Doktor der Physik war.
Unglaublich. Aus dieser Überlegung heraus, die du eben angesprochen hast, ist ein zweites Projekt von dir entstanden, dass du Dinge tust, die unmittelbar mit dir zu tun haben, dass du nichts für andere machst, sondern erstmal,
ja. Entweder oder. Ich liebe das und.
Genau, dass du liebst das und für andere und für dich. Daraus ist dein zweites großes und wie ich finde wunderbares Projekt hier in Essen entstanden. Du hast ein Mehrgenerationenhaus gegründet, gebaut.
Genau. Mhm. Ja. Da sind wir gerade.
Da sind wir gerade auf der wunderschönen Dachterrasse und genießen den Blick über das abendlich dämmernde Essen. Und hier wohnen quasi alte und junge Menschen unter einem Dach. Über mehrere Stockwerke verteilt. Es gibt Gemeinschaftsräume. Also quasi das, ich will es mal so nennen, ja, Seniorenheim klingt eigentlich falsch, aber ja, der Zukunft, also eigentlich wie es sein sollte.
Kombination aus Studentenwohnung mit Seniorenheim, mit Coworking, mit...
Coworking Space, genau, ja.
Also ich glaube, herkömmliche Ansätze, die mit Seniorenwohnen sich beschäftigen, die tun in erster Linie das, was Senioren wollen. Mhm. Die haben den Senior im Mittelpunkt. Mhm. Und Senioren träumen davon, mit jüngeren Leuten zusammen zu wohnen. Man taucht sich so ein bisschen aus und hat eine schöne Zeit zusammen. Und die Jungen schleppen die Bierkästen und die Alten passen auf die Kinder auf. Und das ist immer so das Beispiel, was so bei Senioren, auch bei Mehrgenerationenwohnen gebracht wird. Und das führt aber dazu, dass da meistens nur ältere Leute einziehen. Weil das sind die Bedürfnisse von den Älteren und die Jüngeren, die haben ganz andere Bedürfnisse. Die Jüngeren, die wollen erstmal Karriere machen. Was haben die Alten ja schon? Die haben ja schon ihre Rente oder ihr Vermögen. Die Jüngeren, die wollen Projekte machen, die wollen sich vernetzen, die wollen arbeiten, die wollen irgendwelchen Themen nachgehen, ganz tief. Und ich kenne so keine seniorengerechte Wohnanlage, die das anbietet, was die Jungen eben auch wollen. Die wollen auch hippe Technik und so weiter. Das ist den Alten alles nicht so wichtig. Aber wenn man das Zusammenleben von Alten und Jungen will, dann muss man viel weniger nur auf die Alten gucken, dann muss man viel mehr auch noch auf die Jungen gucken. Denn sonst kommen die einfach nicht. Und so ist es ja in den meisten Einrichtungen, da kommen ja keine Jungen. Und bei uns klappt das so gut. Also wir sind jetzt hier knapp 40 Leute und die Älteste ist 77, wir haben viele auch über 60. Die Mehrzahl der Bewohner ist aber zwischen 25 und 35 so in dem Dreh. Und das ist für beide Seiten von Vorteil. Also es ist eine tolle Stimmung hier. Gibt keinen Gemeinschaftsdruck, gibt auch keinen Druck, du musst jetzt aber mal abwaschen oder sowas. Ist alles gut organisiert und alle sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben ein richtig schönes Leben hier.
Den Eindruck vermittelt es, wie gesagt, wir sitzen hier auf der Dachterrasse und es sind noch deine Mitbewohner, sitzen auf der anderen Ecke der Dachterrasse, da werden wir uns gleich dazusetzen. Aber zuerst möchte ich noch den dritten und neuesten kreative Idee von dir ansprechen, die mich eben am Schluss auf dem Weg hierher nochmal ganz kurz ins Staunen gebracht hat. Du hast mir erzählt, es gibt demnächst hier in Essen mit deiner Unterstützung, Kooperation, Hilfe, die erste freie Kirche?
Wie kann man es nennen? Das ist was anderes. Also freie Kirche ist es nicht. Ich habe keinen kurzen Begriff dafür. Das ist einfach eine evangelische Kirche, die nicht mehr unter der Hoheit der Gemeinde steht, wo die Gemeinde aber trotzdem dabei bleibt. Also eine sehr, sehr offene, freundliche, tolerante Kirche, wo ganz normal alle Kirchenveranstaltungen laufen, wie in jeder anderen Kirche auch. Daneben Konzerte und kulturelle Dinge. Und daneben aber auch Geburtstagsfeiern, Betriebsfeiern. Es können auch Moslems Vorträge halten, Atheisten können was machen. Ich werde kleine Modellflugzeuge in der Kirche fliegen lassen. Und also alles Dinge, die in keiner Weise gegen irgendwen gerichtet sind, also nichts Gotteslästerndes oder sowas, oder auch nichts Respektloses, sondern einfach nur die Kirche wird ein Punkt, wo ganz intensiv gelebt wird, gleichberechtigt und wo die evangelische Gemeinde auf einer Ebene ist mit den anderen Nutzern. Nicht darüber, nicht hierarchisch darüber. Das ist, glaube ich, eine Einzigartigkeit, die es bisher nicht gibt. Es gibt bisher immer nur die beiden Extreme, die der Pfarrer, das Presbyterium, die Gemeinde steht hierarchisch oben und erlaubt, dass die und die und die und die Sache in der Kirche passieren. Auch da passiert ja sehr viel. Die evangelische Kirche ist da sehr, sehr offen. Aber halt unter dem, mit der Erlaubnis der Kirche passieren diese Dinge da. Und das will nicht jeder. Bei uns ist dann eben nicht mit der Erlaubnis der Kirche, sondern auf gleicher Ebene. Und das andere Extrem, was es bisher gibt, das ist, dass ein Kirchengebäude verkauft wird und die Kirche hat dann damit nichts mehr zu tun. Es ist keine Kirche mehr, es ist halt eine Eventkirche oder ein Restaurant.
Und hier wagst du quasi den Spagat zwischen keine Kirche mehr, also schon noch Kirche, aber nicht mehr unter der Hoheit der Kirche, aber auch nicht eine reine entgegengesetzte Veranstaltung, sprich Eventkirche oder was auch immer.
Richtig.
Da bin ich sehr gespannt. Ich habe eben die Kirche gesehen und es ist eine echte Kirche. Ich dachte zuerst, es ist irgendwie so ein Abendmahlsaal, ja, so ein kleines Kirchlein, so eine Waldkirche, aber das ist eine echte Kirche. Wenn ihr in Essen seid, schaut euch das an. Es ist tief beeindruckend. Ich komme wieder, ich schaue es mir an. Sie wird gerade renoviert. Und ich werde auf jeden Fall da sein, wenn sie eröffnet wird.
29.11.
29.11. diesen Jahres 2014, genau. Reinhard, eine Hammergeschichte, wie du durch dein Leben gegangen bist. Ich habe vorhin zu dir gesagt, am Anfang hast du viel Produkte gemacht und hast Produkte gegen Geld getauscht, also sozusagen ganz klassisches Business, ja, Produkte entwickelt, Produkte produziert, Produkte verkauft. Und dann spürt man so einen ganz deutlichen Shift von viel mehr, ja, Soziales. Also irgendwie steht da nicht mehr das Produkt im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Finde ich total faszinierend, weil du es auch sehr erfolgreich machst. Ich finde es hammer bewundernswert und kann dir dazu echt nur gratulieren. Und es ist eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr solche Unperfekthäuser und solche Mehrgenerationenhäuser nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz gibt, wo zum einen Kreative und Freischaffende hinkommen können und ihre Gedanken ausleben können, produzieren können, produktiv im Unperfektsein schaffen können, um das Perfekte zu schaffen, zu entwickeln. Und aber auch hier Alte und Junge gemeinsam wohnen. Und zwar nicht, wie du es so schön gesagt hast, und das war ein ganz interessanter Ansatz, ausgelegt nur auf die Wünsche des Alten, sondern auch auf die Wünsche der jungen Mitbewohner Rücksicht zu nehmen. Reinhard, von mir für dich ganz kurz die Glückfinderfragen zum Schluss, die ich für dich vorbereitet habe, die ich dir auch geschickt habe, aber du hast gesagt, nee, das machen wir spontan. Also machen wir es ganz spontan. Sie sind mir auch spontan eingefallen. Was bedeutet für dich glücklich sein?
Das ist eine komplizierte Frage. Ich glaube, das ist kein...
Ah, hättest du sie immer vorher durchgelesen? Nee,
will ich ja nicht. Ich will das ja gerne spontan machen. Also ich glaube erstmal, dass man nicht permanent glücklich sein kann. Also ich glaube, man hat immer Auf und Abs und das gehört auch dazu. Wenn man immer nur glücklich ist, ich glaube, das ist irgendwie auch ein komischer Zustand. Das ist ein Teil der Antwort. Ein anderer Teil der Antwort, ich glaube, glücklich sein ist zu einem großen Bestandteil eine willentliche Entscheidung. Ich bin davon überzeugt, dass jedem von uns täglich ganz viele Dinge passieren, bei denen wir nicht beurteilen können, ob sie positiv oder negativ zu interpretieren sind. Wenn wir uns auf der Straße begegnen, wir sind beide in Eile, du rempelst mich an und danach steigst du in die Straßenbahn. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt herauszufinden, was war das denn? Dann habe ich die Möglichkeit, das so zu interpretieren, du wolltest mir wehtun. Du bist ein ziemlich rabiater Typ. Ich habe auch die Möglichkeit zu entscheiden, ach, der war in Eile, der hat dich nicht gesehen und konnte sich nicht entschuldigen und ist ja gleich in die Straßenbahn gestiegen. Versehen. Ich habe in der Situation keine Chance herauszufinden, ob die Interpretation, der ist böse, oder die Interpretation, der war in Eile, richtig ist. Und das ist ein extremes Beispiel, aber solche Sachen erleben wir immer wieder, permanent, jeden Tag, x-mal, wo wir nicht entscheiden können, ist das positiv gemeint oder negativ. Und ich bin davon überzeugt, ich habe mich dafür entschieden und ich mache das inzwischen ganz automatisch, dass ich in solchen Sachen immer die positive Interpretation wähle. Das ist eine willentliche Sache. Also bei vielen Leuten ist es in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie die negative Interpretation nehmen. Ganz viele Leute, denen passiert irgendwas und die sehen das sofort negativ. Und ich erlebe so oft, dann sage ich dann, ach, du hast dich dafür entschieden, das jetzt so und so negativ zu sehen. Sprich irgendwas dagegen, diese Sache so und so
positiv zu sehen.
Und dann ernte ich ganz erstaunte Blicke, dann überlegte, nö, eigentlich nicht. Aber ich denke dann immer an die positive Sache. Das ist ein großer Unterschied zu positiv denken. Positiv denken finde ich hohl. Also ich mache es nicht krampfhaft immer positives Denken. Also wenn du mir eine Ohrfeige gibst, dann denke ich schon negativ. Also das interpretiere ich nicht positiv. Und es gibt viele Sachen, die einem halt passieren und die sehe ich dann auch negativ. Aber wenn ich keinen Grund dafür habe, nehme ich die negative Sichtweise nicht an.
Und das ist eine bewusste Entscheidung.
Also bei mir ist eine Erkenntnis. Ich glaube, dieser Effekt, der ist sehr stark. Und ich glaube aber, dass die meisten Menschen diesen Effekt noch gar nicht erkannt haben. Dass denen gar nicht klar ist, dass unendlich viele Dinge in unserem Leben so oder so interpretierbar sind. Und wenn die Leute die negativ sehen, das ist nicht zwangsläufig. Das ist Gewohnheit, das ist, manche Leute nennen es Charakter, das ist also ein kritischer, negativ denkender Charakter oder sowas, könnte man sagen. Aber das kann man sich auch umgewöhnen, glaube ich.
Das würde ich mir wünschen. Ich finde diesen sehr interessanten Ansatz. Ich habe beobachtet bei mir, dass ich ganz häufig den negativen Weg wähle. Aber jetzt, wo du es angesprochen hast, werde auch ich da mal drüber nachdenken und drauf achten. Finde ich sehr interessant.
Das ist eine richtig schöne auch Denkübung. Ja. Also man geht so durch sein Leben und dann merkt man so, wie in einem Wut aufkommt. Man hat sich über irgendwen geärgert. Und dann kurz Stopp, überlegen, kann man das nicht anders sehen? Gibt es irgendwie eine Sichtweise, wie man das positiv sehen kann? Und dann überlegen, spricht denn was jetzt für die negative Sichtweise? Also gibt es, wenn ich jetzt ein intelligenter Mensch bin und sollte ich jetzt wirklich diese negative Sichtweise annehmen? Spricht da was für? Oder ist die positive genauso wahrscheinlich? Wenn die genauso wahrscheinlich ist, nehme ich immer die positive.
Cool. Sehr, sehr, sehr klasse. Was würdest du sagen? Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Tja, da kommt wieder meine übliche Antwort. Ich mag das mit diesem Oder nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich oder andere. Da ist vieles für verantwortlich. Also ich bin dafür verantwortlich, aber mein Umfeld genauso. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, ich bin natürlich auch wieder für mein Umfeld mitverantwortlich. Also ist eine ganz komplizierte Frage. Sowas ist komplex, glaube ich.
Okay.
Also mich interessiert natürlich in erster Linie der Teil der Verantwortung, der bei mir liegt, weil den kann ich ja verändern. Und um den muss ich mich kümmern. Insofern, wenn ich über diese Frage nachdenke, dann soll ich über das nachdenken, wo ich eben für mein Glück zuständig bin, was ich verändern kann.
Sehr gut.
Darf ich nochmal eine Ergänzung machen zu der ersten Frage?
Ja, sehr gerne.
Die wichtigste Sache habe ich eigentlich noch gar nicht gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass es 8 Dimensionen des Glücks gibt.
8 Dimensionen?
Ja.
Okay.
Ich hatte vor Jahren mal ein traumhaft schönes Gespräch mit einem buddhistischen Mönch. Und der hat mir erklärt, dass Glück eine 8-dimensionale Angelegenheit ist. Und das hat mich ungeheuer beeinflusst. Und davon bin ich sehr überzeugt von dieser Denkweise. Die Dimensionen bringe ich jetzt so komplett nicht mehr zusammen. Ich habe leider nicht mitgeschrieben, aber die wichtigste Dimension war Gesundheit. Dimension in dem Sinne, man kann jetzt nicht austauschen. Man kann jetzt nicht sagen, das eine ist wichtig, das andere ist unwichtig. Und weil ich viel von dem einen habe, kann ich auf das andere verzichten. Bei einem mehrdimensionalen Körper will man halt alles haben. Und die eine Dimension ist halt die Gesundheit, dann Liebe, Freundschaft, Freiheit, ich glaube das eigene Umfeld, materielle Dinge, Geld ist auch eine vollwertige, wichtige Dimension des Glücks. Wissen, Verstehen, das sind alles die Dimensionen des Glücks. Und ich glaube, man ist dann besonders glücklich, wenn man von jeder Dimension zumindest so ein bisschen hat. Also manche Leute, die haben diesen Gedanken nicht und die pendeln ständig zwischen den Dimensionen. Also es gibt Leute, die sagen, Liebe ist alles. Da sind sie total verliebt und nach ein paar Jahren stellen sie fest, ach, so ganz alles ist das dann doch nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, Geld ist alles. Dann machen sie nur Geld, 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 Geld. Und dann stellen sie fest, ist ein bisschen hohl und da fehlt ihnen was. Und dann gehen sie vielleicht auf Gesundheit, dann fangen sie an zu joggen. Dann meinen sie, Gesundheit ist alles. Joggen, joggen, joggen. Das machen sie dann auch wieder ein paar Jahre, dann stellen sie fest, was weiß ich, Freundschaft ist alles oder so. Aber diese ganzen Mono-Denkweisen, eine Dimension ist alles. Ich glaube, die machen nicht glücklich. Man kann bis zum Ende seines Lebens kann man springen von einer Dimension in die andere, ausprobieren, ob Liebe glücklich macht, ausprobieren, ob Geld glücklich macht, ausprobieren, ob Gesundheit glücklich macht. Man kann auch alles ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass man glücklich wird. Ich glaube, das Glück liegt wirklich daran, dass man von allem etwas hat. Man kann da auch nicht tauschen. Man kann nicht sagen, ich habe ganz viele Freunde, deswegen brauche ich keine Gesundheit. Oder ich habe ganz viel Liebe, deswegen brauche ich kein Geld. Das geht nicht. Man kann nicht substituieren, das eine durch das andere. Das ist genauso wie, ich kann Essen nicht durch Trinken ersetzen. Ich kann endlos viel trinken, dann verhungere ich. Geht ja, nicht. Stimmt, ich brauche beides.
Ja. Sehr schöner Ansatz. Sehr schöner Gedanke, ja. Das stimmt, ja. Spielst du Lotto?
Nee.
Okay. Was würdest du sagen? Macht Geld glücklich?
Wie gesagt, ja. Das ist eine der Dimensionen, die glücklich machen, ja.
Vervollständige doch bitte den Satz. Ich bin glücklich, weil...
Ich glaube, weil ich ein sehr breites Leben habe und in sehr vielen Dimensionen etwas habe. Mhm. Und ich glaube, das macht schon glücklich.
Das glaube ich auch. Den Eindruck vermittelst du. Zum Schluss die Frage, gibt es irgendwelche Bücher, von denen du sagst, die habe ich gelesen, die haben mich inspiriert, die würde ich jemandem empfehlen zu lesen, weil es einfach eine tolle Literatur ist, dass ich die auf www.glückfinder.com verlinken kann?
Also ich liebe Michael Ende. Ich weiß nicht, kennst du den noch?
Ja.
Warum lachst du?
Weil ich das heute schon mal gehört habe. Genau denselben Satz.
Echt? Also von Michael Ende kennt man ja die großen Bücher so, Momo und die unendliche mhm. Geschichte. Aber er hat auch philosophische Bücher geschrieben. Mhm. Unglaublich schöne Bücher. Mhm. Das Gefängnis der Freiheit, mhm. Der Spiegel im Spiegel. Und die gehören zu meinen absoluten Lieblingsbüchern, mhm. weil sie eben auch so offen geschrieben sind. Also mhm. er hat ja die Bücher geschrieben, so wie sein Vater seine surrealistischen Bilder gemalt hat. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, ich erkläre dir was, sondern er versetzt einen in eine bestimmte Stimmung, in ein mhm. bestimmtes Bild und da lässt er einen allein. Mhm. Unglaublich. Also als ich das erste Buch da von ihm gelesen habe, ich glaube, das Gefängnis der Freiheit, das habe ich gelesen und habe gedacht, da ist unheimlich viel drin, aber du hast nichts verstanden. Mhm. Seitdem habe ich schon x-mal gelesen. Und dann liebe ich noch Also sprach Bella Vista von mhm. Luciano de Crescenzo. Mhm. Ja. Super schönes Buch über großes Mietshaus in Neapel, wo ein Professor Bella Vista wohnt, ein Philosophieprofessor und viele andere Leute und begegnen sich dann im Flur und sonst wo und reden und ist alles in so richtig nette kleine Geschichten verpackt, aber tolle Gedanken. Da ist zum Beispiel eine Geschichte, da fragt der Ingenieur, der auch in dem Haus wohnt, den Professor Bella Vista, er wird sich gerne eine Yacht kaufen. Mhm. Aber er traut sich nicht. Was sollen die anderen Leute dann von ihm denken? Dann ist er plötzlich High Society und ausgeflippt und asozial. Und mhm. wenn er mit seiner Yacht durch die Gegend fährt, kann er das machen? Fragte den Professor. Und dann meinte er Bella Vista, das kommt drauf an, warum du die Yacht kaufen willst. Wenn du die Yacht kaufen willst, weil du Spaß daran hast, wie wenn du aus dem Hafen rausfährst, wie neidische Blicke dich verfolgen und du dich dann eben gut fühlst, dann darfst du das nicht machen. Dann darfst du die Yacht nicht kaufen. Mhm. Wenn du aber Spaß an Wellen, Wind, Freiheit, Ozean hast, mhm. dann muss dir das scheißegal sein, was die Leute denken, dann kauf das Ding. Mhm. Und viele solche Gedanken sind da drin. Mhm. Mhm. Ein anderes schönes Buch ist von Thomas Mader, Kurvenwasser. Mhm. Das ist ein Journalist hier aus dem Ruhrgebiet, der als junger Mann in Mittelamerika rumgereist ist, getrennt und gewandert und so weiter, mhm. alleine. Lange Zeit. Und hat da ein Buch drüber geschrieben. Unglaublich schöne Gedanken drin. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Reiseroman lesen würde, aber mhm. den habe ich voll durchgelesen.
Wow, cool. Ich werde alle deine Buchtipps auf unserer Seite verlinken. Genauso werde ich auf jeden Fall auch das Unperfekthaus und das Linux Hotel verlinken, dass man sich das anschauen kann. Ich bin mit meinem Interview durch. Ich sage ganz herzlich Dankeschön.
Danke auch.
Ich werde wiederkommen. Ich bin nachhaltig beeindruckt und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie es schafft, nach Essen zu kommen. Und das funktioniert. Die Bahn fährt hierher. Ich weiß es, weil ich bin heute mit der Bahn angereist. Fahrt hierher, schaut euch das an. Es ist ein absoluter Mind-Opener, weil es ein völlig anderes Modell von Welt ist. Ich bin mega dankbar, dass du meinen Horizont erweitert hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt trinken wir noch was. Vielen, genau. vielen Dank. Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.